Ich lese den Predigttext aus Römer 3. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und Ermangel des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt zur Sühne in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden, in der Zeit der Geduld Gottes, um nun, in dieser Zeit, seine Gerechtigkeit zu erweisen, auf dass er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ist aus dem Glauben an Jesus. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben.
Was ist eigentlich eine gute Predigt? Ein Gemeindeglied einer relativ bekannten Gemeinde gab darauf eine sehr prägnante Antwort vor kurzem. Er sagte nämlich, eine gute Predigt hat einen bärenstarken Einstieg, hat ein bewegendes Ende und ganz wenig dazwischen. Liebe Greifbar-Gemeinde, bevor ihr jetzt hoffnungsfroh Amen ruft, sage ich gleich mal schon zu Beginn, ich muss euch enttäuschen, in diesem Sinne werde ich euch keine gute Predigt halten. Ich hoffe trotzdem auf eure Aufmerksamkeit und darauf, dass ihr äußerlich aufmerksam und innerlich mitgehend diese Wochen mit uns zu erleben, wo wir über die Kernaussagen der Reformation nachdenken wollen. Und ich hoffe, dass das auch ein Stück innere Klarheit, Gewissheit und Festigkeit für jeden von uns mit sich bringen wird. Wir werden also über das Herzstück der Reformation nachdenken in diesen 5 Wochen. Über die Gnade, über Christus, über die Bibel, über den Glauben und über das Lob Gottes. Und das alles mit einem kräftigen Anstrich. Allein die Gnade, allein die Schrift, allein Christus, allein der Glaube und alles zu Gottes Ehre allein. Und wir beginnen heute mit der Gnade. Und damit ihr so ein bisschen wisst, wohin die Reise geht, ich möchte mit euch darüber nachdenken, was es bedeutet, wenn unser Leben auf Gnade alleine gegründet wird. Es geht also um die Frage, was eigentlich anders wird, wenn Gnade und nichts als Gnade unserem Leben den Grund gibt. Wir werden also darüber nachdenken, was das ist, Gnade, erstens. Und wir werden uns fragen, wie wir zu so etwas wie Gnade eigentlich kommen, zweitens. Online gibt es dann noch drittens, da kann man nachlesen, was Carlo Ancelotti mit Gnade zu tun hat. Aber das wäre zu lang geworden, das musste ich leider streichen. Also die erste Frage, was ist das eigentlich, Gnade? Wir kennen das Wort auch in unserer Umgangssprache. Wenn wir zum Beispiel sagen, jemand sei ein begnadeter Musiker, dann denken wir nicht nur daran, dass jemand außergewöhnlich gut ist, wir denken auch daran, dass ihm diese Güte sozusagen als Geschenk in die Wiege gelegt worden ist. Wer begnadet ist, ist also beschenkt. Und wir sprechen in einem zweiten Sinn von Gnade. Wenn zum Beispiel jemand eigentlich Strafe verdient hätte, ihm diese Strafe dann aber überraschenderweise erlassen wird, dann nennen wir das einen Gnadenerlass. Da ist Gnade vor Recht ergangen. Gnade ist dann das Unerwartete, denn erwartbar wäre gewesen, dass auf eine Missetat eine Strafe folgt. Gnade ist, wenn mir die Strafe also erspart bleibt. In beiden Fällen, in der geschenkten Gabe wie in dem unverdienten Freispruch, bin ich Empfänger. Und ich bin Empfänger, ohne dass ich dabei einen Anspruch hätte geltend machen können. Ich empfange, was ich nicht verdient habe. In dem einen Fall empfange ich mehr, nämlich eine Gabe. In dem anderen Fall empfange ich weniger an Strafe. Ich empfange, was ich nicht verdient habe. Und in beiden Fällen steht jemand dahinter. Immer steht jemand dahinter, der großzügig und zugewandt ist. Jemand, der mein Versagen nicht zum Anlass nimmt, mich zu verurteilen. Jemand, der auf mich setzt und mir etwas gibt, ohne dass ich einen Anspruch hätte. Gnade bedeutet dem deutschen Wortsinn nach ein Herabneigen. Jemand neigt sich zu mir herab, mir zu und gewährt mir, was ich nicht verdient habe. Das ist Gnade. Wenn wir in diesen Tagen an die Reformation denken, die vor 500 Jahren diese Welt veränderte, dann denken wir an einen Mönch, der von Gnade überrascht wurde. Martin Luther war damals als junger Mann aus seinem Jurastudium ausgebrochen, sowas soll vorkommen. Er war sozusagen ein Studienabbrecher vor Bologna und er ist Mönch geworden. Wie es dazu kam, ist eine eigene Geschichte, die ich jetzt nicht erzählen kann. Er saß jetzt jedenfalls im Augustinerkloster in Erfurt und er rang mit Gott. Und zwar sage und schreibe 10 Jahre lang rang er mit Gott. Ihn quälte die Angst, vor Gott nicht bestehen zu können. Er fürchtete sich davor, am Ende seiner Tage von Gott verworfen zu werden und ewige Qualen zu leiden. Sein Gewissen war so fein eingestellt, dass er jede kleinste Verfehlung als einen tiefen Schmerz erlebte. Und er war wirklich bereit, alles zu investieren, alles zu tun, um am Ende bloß vor Gott bestehen zu können. Mit tiefem Ernst und mit wirklich vollständiger Hingabe widmete er sich seinen klösterlichen Pflichten. Er ging seinen Oberen übrigens damit schon fast auf die Nerven, so oft wie er sich zur Beichte anmeldete. Das war Weltrekord. Und der Ordensobere sagte schon, du, es ist jetzt immer wirklich genug. Für Luther stand fest, im Verhältnis zu Gott muss ich meinen Teil leisten. Ich muss Gott etwas bieten, damit er mit mir zufrieden ist. Luther war schon da kein schlechter Theologe. Er wusste schon, da gibt es so irgendetwas wie Gottes Gnade. Aber diese Gnade verstand man damals als eine Art Anschubfinanzierung. Und mit dieser Anschubfinanzierung wird der Mensch dann in die Lage versetzt, den Rest auch selber zu leisten. Gottes Gnade tut ihren Teil und dann bin ich dran. Luther wurde im Kloster und später an der Universität zum Theologen ausgebildet, zum Bibelforscher. Und als Bibelforscher las er immer wieder den Römerbrief. Und er quälte sich mit der Passage, die wir gerade eben von Christiane als Lesung gehört haben. Er quälte sich damit. Er quälte sich mit der Vorstellung, dass Gott ein gerechter Gott ist. Er verstand das nämlich so, dass Gott wirklich gerecht ist. Gerechtigkeit ist eine Eigenschaft Gottes, ein Wesenszug, ein Charaktermerkmal Gottes. Gott ist gerecht. Was heißt das? Na ganz einfach, wenn Gott gerecht ist, als Wesenszug, als Charaktereigenschaft, dann wird er die Guten belohnen und dann wird er die Bösen bestrafen. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Gute belohnen und Böse bestrafen. Und dann dachte sich der Martin Luther, also wenn Gott gerecht ist und wenn ich so ein derartig fehlbarer Mensch bin, wie ich es auch täglich an mir selber erleide, wenn das so ist, wenn ich immer wieder dermaßen hinter allem zurückbleibe, was Gott eigentlich von mir will, dann habe ich keine Chance. Dann kann ich mich abmühen, so viel ich will, am Ende wird der gerechte Gott den Daumen senken. Und es wird heißen, es reicht nicht. Es ist nicht gut genug. Du bist nicht gut genug. Weg mit dir. So dachte der Theologe Luther. Aber eines Tages, wir wissen nicht ganz genau wann, irgendwann zwischen 1515 und 1519, irgendwann änderte sich für den kleinen Mönch alles. Inzwischen war er in Wittenberg gelandet, er war nicht mehr Student, er war jetzt Professor, aber um ehrlich zu sein, das half auch nicht viel. Auch als Professor quälte er sich mit Gottes Gerechtigkeit rum. Wir wissen nicht genau, wann es geschah, wir wissen aber sehr genau, wo es geschah. Gottes Humor ist an dieser Stelle großartig, denn das, was jetzt geschah, geschah auf dem Klo. Während also Martin Luther irgendein größeres oder kleineres Geschäft erledigte, tatsächlich geht es ihm blitzartig auf. Der Paulus, der meint das völlig anders, als ich es bisher verstanden habe. Wenn der Paulus sagt, dass Gott gerecht ist, dann meint er nicht, dass Gott gerecht ist, indem er die Bösen straft und die Guten belohnt. Was der Paulus meint, ist etwas anderes. Gottes Gerechtigkeit, das ist die Gerechtigkeit, die er verschenkt. Gott ist gerecht, weil er gerecht macht. Er macht mich gerecht. Und zwar voll und ganz. Voll und ganz. Nicht nur als Anschubfinanzierung, sondern umfassend und endgültig und das allein aus Gnade. Er macht mich gerecht ohne alle meine Werke. Kein Werk ist nötig, um ihn gnädig zu stimmen. Kein Werk wäre fähig, seine Liebe zu mir noch zu steigern. Kein Versagen kann so schlimm sein, dass es nicht vergeben würde. Ich kann nichts tun, was so schlimm wäre, dass die Gnade daran kaputt gehen müsste. Ich kann mich nicht so sehr verfehlen. Wohlgemerkt, Hilfsverb, ich kann. Ich kann mich nicht so sehr verfehlen. Dass Gott mich nicht länger lieben könnte und annehmen würde. Ich werde gerecht, allein aus Gnade, pures Geschenk, allein darum, dass Jesus für mich an die Stelle getreten ist, an der alle Schuld bestraft wird. Das ist Gnade. Gott nimmt mich an, er spricht mich gerecht, ich bin gerettet, angenommen, geliebt, gerecht gesprochen, begnadigt und begnadet, mir ist vergeben. Ein für alle Mal, ich bin Teil der Familie Gottes, ich habe Frieden mit Gott, über mein Leben ist entschieden, zum Guten und ohne mein Zutun. Das ist Gnade. Luther schreibt zwei bemerkenswerte Dinge dazu. In seiner Erinnerung sagt er zum einen, diese Kunst hat mir der Heilige Geist auf der Kloake eingegeben. Wir können etwas vornehmer sagen, ihm ist ein Licht aufgegangen, so wie das Symbol für diesen Gottesdienst. Und er hat gesagt, das Zweite, ich fühle mich wie neugeboren und mir sind die Tore und Türen zum Paradies aufgegangen. Okay, liebe Gemeinde, das alles hört ihr so oder mit ähnlichen Worten öfter. Auch hier, bei uns. Unsere Hoffnung ist Jesus, er bringt unser Leben in Ordnung, wir sind geliebt und angenommen, weil er uns liebt und annimmt, ohne Werke, aus Gnade. Ich weiß nicht, wie aufregend das noch ist, ich hoffe, ich kriege es ein bisschen aufregender hin mit dem zweiten Teil. Zweite Frage also, wie erreicht die Gnade unser Herz? Und das ist leider wichtiger, aber auch schwieriger als Carlo Ancelotti und die Gnade. Das müsst ihr nachlesen. Jetzt wird es etwas komplizierter und ich hoffe, dass ihr mitgeht, aufmerksam und innerlich auch aufgeschlossen. Ich glaube, Es gibt zwei Irrtümer über den christlichen Glauben. Der eine Irrtum ist höchst populär. Wenn man in Greifswald auf die Straße ginge und die Leute fragen würde, worum geht es eigentlich im christlichen Glauben, dann würden, glaube ich, die wenigsten antworten, im christlichen Glauben geht es um Gnade. Ich glaube, die meisten würden sagen, im christlichen Glauben geht es darum, dass wir andere lieben und Gutes tun. Die meisten Menschen würden auf die Frage nach dem christlichen Glauben antworten, es geht um Moral, es geht um Gebote, es geht um ein gutes Leben, es geht um Anstand. Der andere Irrtum ist weitaus schwieriger zu entlarven. Wenn man fromme Christen unserer Tage fragt, worum es im christlichen Glauben geht, dann würden sie vielleicht sagen, es geht auf keinen Fall um Gebote, Regeln und Gesetze. Im christlichen Glauben geht es nicht darum, dass das Gesetz über uns steht. Es geht vielmehr darum, eine Beziehung zu Gott zu haben, die darauf beruht, dass uns Gott bedingungslos annimmt. Im christlichen Glauben geht es also um so etwas wie Gnade ohne Gesetz. Klingt gut. Klingt sozusagen nach Luther. Allein durch Gnade. Klingt so. Stimmt aber nicht. Also die einen sagen, der christliche Glaube ist eine Anweisung zum moralischen Leben. Die anderen sagen, der christliche Glaube ist pure Gnade ohne Gesetz. Gott nimmt dich an, so wie du bist. Punkt. Nun wäre ich mir ziemlich sicher, wie ich diesen Laden hier so kenne, dass die meisten von uns dem ersten Irrtum nicht unterliegen. Aber vielleicht dem zweiten. Und darum möchte ich mit euch heute einen wichtigen Schritt in der Erkenntnis des Glaubens weitergehen. Wie kommt die Gnade in unser Herz? Das ist die entscheidende Frage. Wie kommt die Gnade in unser Herz, wenn der christliche Glaube weder Gesetz ist, noch Verzicht auf das Gesetz ist? Ja, was sollte es denn Drittes geben? Paulus macht das, ich habe so ganz behutsam hervorgehoben, in unserem heutigen Bibelwort mit drei kurzen Hinweisen klar. Wenn es heißt, dass Christus uns erlöst, dann verdeutlicht Paulus das durch drei Erläuterungen. Erstens, allesamt Sünder. Zweitens, ohne Verdienst. Und dann drittens, gerecht aus Gnade. Und der Luther, dieser Schelm, der würde sagen, gut gesprochen, Paulus, aber dann sag doch bitte gerecht aus Gnade allein. Allesamt Sünder, ohne Verdienst, gerecht aus Gnade allein. Und das wiederum ist so eine Art Perlenkette, wo eins am anderen hängt. Allesamt Sünder sind wir und darum haben wir als Sünder keinen Verdienst, aber die Gnade alleine genügt für uns. Wo liegt nun der Unterschied zu der frommen Auffassung, die ich eben als falsch bezeichnet habe? Der Unterschied liegt darin, dass wir auf dem Weg zur Gnade am Gesetz nicht vorbeikommen. Es gibt keine Abkürzung. Der Paulus erkennt, wir sind Sünder und das sind wir in einer Art großen demokratischen Gemeinschaft. Und das müssen wir verstehen, um dann zu begreifen, Verdienste haben wir nicht. Und um dann zu erfassen, Gnade rettet uns. Ich will es an einem geschichtlichen Beispiel etwas deutlich machen. Eines der bekanntesten Kirchenlieder ist Amazing Grace, zu Deutsch erstaunliche Gnade. John Henry Newton hat es geschrieben, ein Mann, der viele, viele Jahre auf einem Sklavenschiff unterwegs war und ein höchst unmoralisches Leben führte, dem dann Jesus begegnete und der sein Leben veränderte, sodass Newton am Ende seiner Tage ein leidenschaftlicher Gegner der Sklaverei war und im Übrigen ein Pastor der anglikanischen Kirche. Newton brachte seine Erfahrung in Verse, die manche von uns kennen, die wir letzte Woche auch gesungen haben. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Erstaunliche Gnade, was für ein Klang. Selbst so ein Mensch wie ich, verloren und verdammt, kann gerettet werden. Ich war verloren, aber jetzt bin ich gefunden. Gott sucht sich seine Leute also auf Wittenberger Klos oder auf Sklavenschiffen vor Afrika. So ist das. Dieser Newton schrieb eine ganz erstaunliche Zeile in seinem Lied, nämlich die zweite Strophe. "Twas" heißt "it was", also ne, ein bisschen abgekürzt. "Twas grace that taught my heart to fear and grace my fears relieved." Also Gnade lehrte mein Herz was? Erstaunlich. Gnade lehrte mein Herz Furcht. Und dieselbe Gnade hob diese Furcht auch wieder von meinem Herzen weg. Beides. Anders gesagt, Gnade ist unendlich gut und wohltuend, aber sie ist alles andere als sanft. Das ist vielleicht das Unangenehmste, was wir hören können. Gnade ist nicht sanft. Sie ist nicht dazu angetan, dass wir uns wohlfühlen. Gnade lehrte Paulus und Luther und Newton das Fürchten. Und Gnade erlöste Paulus und Luther und Newton von der Furcht. Wir sind allesamt Sünder und ohne Verdienst gerecht durch Gnade. Das ist kein lästiger Umweg. Das ist eine notwendige Reise unseres Herzens. Warum? Warum? Weil wir begreifen müssen, was der Aufstand gegen Gott mit uns und unserer Welt anstellt. Weil wir verstehen sollen, welchen Schaden unser selbstverliebtes Wesen unserer Seele antut. Weil wir die Tiefe und Größe, die Schönheit und Herrlichkeit der Gnade nicht wirklich erfassen werden, wenn wir nicht verstanden haben, aus welcher Not wir gerettet wurden. Und weil Gott nicht daran denkt, nicht einmal daran denkt, zu all dem irgendwie gelassen Ja zu sagen, was uns und unsere Welt zerstört. Wir mögen uns daran ja gewöhnen. Gott gewöhnt sich nicht daran, dass die Dinge nicht in Ordnung sind, dass Menschen zu Schaden kommen, dass Beziehungen zerbrechen, dass alberne Götter unser Herz besetzen, dass böse Gedanken hinter der freundlichen Fassade wohnen, dass eigennütziges Streben unser Tun beschattet. Meins, deins, unseres. Darum wird er unser Herz auf seinem Weg mit uns lehren, sich zu fürchten. Das nennt man in Luthers Sprache das Gesetz, das uns überführt. Oder mit einem schönen Bild, das Gesetz Gottes wie ein Spiegel, in den wir schauen und uns erschrecken und sehen, aha, so ist es mit uns bestellt. Sünde ist ein wahrer Horror für unsere Seele. Und der Weg der Heilung beginnt tatsächlich mit der Furcht. Schon die Furcht, sagt Newton, ist Gnade. Gnade ist es, wenn unser Herz auf den Prüfstand kommt. Es war früher in christlichen Kirchen häufig üblich, dass bevor man zum Abendmahl ging, man sein eigenes Herz prüfte und all das abgab, unters Kreuz legte, bekannte, was uns von Gott trennt und was da so alles in unserem Herzen wohnt. Stolz und Vorurteil, Hartherzigkeit, Gleichgültigkeit gegenüber den Armen, Gier, Neid, Untreue, gebrochene Versprechen, Unversöhnlichkeit, Überheblichkeit. Elitäres Gehabe. Täuschung. Geheime sexuelle Unreinheit. Feigheit. Sturheit. Verweigerung zu dienen. Verweigerung, sich zu kümmern. Undankbarkeit. Lieblosigkeit. Gnade erspart uns nicht diesen Blick. Und dann sagt Gnade zu unserem Herzen: Mein Lieber, meine Liebe, hier beginnt die Heilung. Dass wir anfangen, vor Gott zu sagen und vielleicht auch mal vor einem anderen Christen zu sagen: Ich habe das alles in mir. Und ich bin an dieser und jener Stelle immer wieder schuldig geworden. Gott, ich muss ich dazu sagen. Es ist etwas grundlegend falsch mit mir. Und ich habe keinen Grund, nicht einen einzigen, mich über irgendjemand anderen zu erheben. Wir sind allesamt Sünder. Wir haben keinen Anspruch auf Gottes Erbarmen. Wir haben nichts getan, was unsere Lage verbessern könnte. Denn alles, was wir da täten, wie Luther im Kloster, ist schon wieder infiziert von unserer Ich-Bezogenheit und Selbstverliebtheit, von dieser grundlegenden Unfähigkeit, auch nur an einem Tag unseres Lebens Gott wirklich über alles zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Gott, da ist etwas grundlegend schiefgelaufen mit mir. Und ich kann es nicht in Ordnung bringen. Darum fliehe ich jetzt an den einen Ort der Hoffnung, unter das Kreuz Jesu, zum Wort der Gnade, zum Leib Christi, der für mich gegeben ist, zum Blut Christi, das für mich vergossen ist. Und ich möchte euch fragen, ob ihr an diesem Ort schon wart. Die Botschaft von der Gnade allein reißt keinen Menschen vom Hocker, wenn sie sozusagen das Selbstverständliche sagt. Wenn sie nur zum Ausdruck bringt, Gott ist eben so. Er nimmt uns an, so wie wir sind, egal wie wir waren, egal was wir tun. Nein, so ist es nicht. Die Botschaft der Gnade öffnet dann die Tür zum Paradies, wenn wir erkennen, wie sehr wir sie brauchen. Paulus: Allesamt Sünder, ohne Verdienst. Und dann leuchtet erst richtig auf, was das bedeutet. Gerecht, vollständig, umfassend, über den ganzen Lebensbogen hinweg. Gerecht, aus Gnade. Jetzt wird deutlich, warum Grace so amazing ist. Jetzt kommt Jesus und sagt: Ich habe alles in Ordnung gebracht. Es hat mich das Leben gekostet. Ich stehe für dich ein. Ich bin der eine Grund für Gnade. Und nichts auf dieser Welt kann dir diese Gnade jemals wieder rauben. Gleich beim Abendmahl können wir wieder kommen. Im Herzen das Eingeständnis, wie sehr wir Jesus brauchen. Und dann dürfen wir hören, schmecken und fühlen, wie Jesus sagt: Mein Leben für dich gegeben. Pure Gnade, unverdient für dich. Ich will noch eins hinzufügen, denn dieser Gang in die Tiefe hat eine Kehrseite und nur deshalb mute ich euch diesen zugegebenermaßen nicht gerade sanften Gedanken zu. Dieser Gang in die Tiefe raubt uns nicht nur sämtliche Illusionen über uns selbst, vielmehr nimmt er uns jeden einzelnen Grund zu zweifeln und zu grübeln. Solange wir meinen, noch irgendwo in irgendeiner Ecke, in irgendeinem Winkel unseres Herzens, in irgendeiner Tat am Rande unseres Wesens, wäre noch etwas, das wir Gott anbieten könnten, unsere Frömmigkeit, unsere Mitarbeit in der Gemeinde, unser Opfer, unser mutiges Zeugnis, was auch immer, dass wir tapfer die Bibel lesen, jeden Morgen, 6:15, oder? Solange wir das meinen, werden wir nicht froh und gewiss werden, weil wir werden nie wissen, ob es reicht. Wir werden nie wissen, ob es reicht. Und ich gehe es nochmal durch, geht schnell. Herr, ich habe heute wieder dieses oder jenes getan. Bleibt es dabei? Gnade für mich? Jesus sagt, ohne Verdienst gerecht aus Gnade auch heute. Herr, und dann habe ich unterlassen, was gut gewesen wäre. Ich habe nicht nur das Schlechte getan, ich habe auch das Gute unterlassen. Bleibt es dabei? Gnade für mich. Und Jesus sagt, ohne Verdienst gerecht aus Gnade. Ach Herr, es ist noch schlimmer. Denn auch in dem, was ich für dich tat, ging es doch oft um mich selbst, um meine Ehre, um den Applaus der Menschen. Bleibt es trotzdem dabei, Gnade für mich? Und Jesus sagt, ohne Verdienst gerecht. Aus Gnade, mit all deiner Halbherzigkeit und allen vermischten Motiven, mit allem Guten und Halbschlechten und dazwischen. Ach Herr, aber da wohnt tief in mir immer noch so viel Bitterkeit, Groll, Sorge. So viel, was kaum einer sieht, aber du siehst es und manchmal zweifle ich sogar an dir und ob das alles so sein kann. Und Jesus sagt, auch das, nichts kann dich trennen von meiner Gnade. Ich weiß doch, wer du bist. Ach Herr, aber meine Liebe zu dir ist so halbherzig. Und eigentlich geht es mir in meiner Beziehung zu dir am meisten darum, was ich davon bekomme. Hältst du auch das aus? Und Jesus sagt, weißt du, bei euch Menschen liebt man, was liebenswert ist. Gnade heißt, ich liebe dich, ohne dass du mir dafür auch nur einen einzigen Grund geben könntest. Ich liebe dich, obwohl du bist, der du bist. Und obwohl du wohl auch noch lange der bist, der du bist. Versteht ihr, wie man bei einer Zwiebel eine Schicht nach der anderen abpellen kann? Wenn eine Täuschung nach der anderen über uns selbst hinfällig wird und wenn wir erkennen müssen, wie tief der Schaden unserer Seele ist, wenn am Ende also nichts übrig bleibt, was wir Gott anzubieten hätten, dann bleibt die Gnade vollkommen ausreichend, stark, unbestritten, unaufhebbar das festeste Fundament unseres Lebens. Und diese Gnade trägt einen einzigen Namen und dieser Name ist Jesus, ganz allein Jesus, allein der Mann am Kreuz, für uns und an unserer Stelle und zu unseren Gunsten gestorben. Und am Ende der Tage stehen wir vor Gott, miteinander. Die Erfolgreichen und die weniger Erfolgreichen, die leuchtenden Vorbilder und die mit den vielen Narben des Lebens, die es geschafft haben und die, denen so viel zerbrach. Unterschiedlichste Lebensgeschichten. Aber das ist radikal gesagt, was Paulus uns allen sagt. Es ist kein Unterschied. In dieser Hinsicht nicht. Allesamt Sünder, ohne Verdienst. Schlimm wäre, wenn das alles wäre. Aber jetzt kommt es. Jesus, das Kreuz, Vergebung, Rettung, Annahme, das Heil, ewiges Leben, ein Platz beim Vater, aus Gnade für jeden, gerecht aus Gnade. Und Luther sagt mit Recht, aus Gnade allein. Und Gottes Volk stimmt ein und ruft.